uns wirklich Zeit für jede Kaffee, die wir trinken, und auch für die Zubereitung, und das transportiert sich auch tatsächlich, ohne viel darüber zu sprechen. Aber was die machen, ist irgendwie weit, weit darüber hinaus, was man irgendwie jetzt mit einem Bio-Zertifikat machen würde. Also Pestizide oder sowas, das kennen die gar nicht.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute mit dem Martin Ley, der ist Geschäftsführer, gemeinsam mit Robin Hittinger von Südhang Kaffee, einer Spezialitäten-Kaffee-Rösterei in Tübingen. Hallo Martin.
Hi, hallo.
Servus.
Schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute natürlich mit dir über Kaffee unterhalten, worüber sonst, aber eben auch über euer Geschäftsmodell sozusagen, weil ihr seid da doch auffällig in der Branche. Ihr nennt das selber den mündigen Konsum oder spricht von radikaler Transparenz, denn ihr legt sämtliche Belege offen. Also wirklich alle Rechnungen, die Umsätze, auch die Gehälter kann man sich bei euch online in den einzelnen Dokumenten anschauen. Das stellt ihr alles hoch. Und sagt, das macht ihr, damit die Konsumenten selbst entscheiden können, wie ihr als Unternehmen den ethischen Ansprüchen der Leute genügt. Warum macht ihr das?
Genau aus dem Grund, ich glaube, ist die erste Antwort, dass jeder sich selbst ein Urteil bilden soll. Also wir merken, es gibt einfach, gerade im Spezialitätenkaffee, Menschen, die stehen auf gewisse Dinge, manches ist ihnen wichtig, anderes ist ihnen nicht wichtig. Ne? Manche ist ihnen voll wichtig, woher kommt die Bohne. Andere ist wichtig, wie wird die transportiert. Andere ist wichtig, ne? Wie wird die aufbereitet. Und so, glaube ich, kann ich jetzt gar nicht mich einstellen auf jeden Fokus, den jeder so hat. So, das ist die eine Sache. Das heißt, wenn jemand voll den Fokus darauf legt, dann schaut er sich unser Unternehmen an und sagt, ja, passt. Jemand anders hat vielleicht voll den Fokus auf irgendwelche Dinge, an die ich gar nicht dachte, ne? Und dann schaut er sich das an und sagt, vielleicht auch passt nicht. Und darüber bin ich eigentlich gar nicht traurig, sondern fast schon eher froh. Dann auch, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, dass dann gesagt wird, passt nicht, weil, und dann wissen wir, machen wir weiter so, weil anders wäre es uns zu teuer, oder danke, wir versuchen das zu ändern, oder wir ändern sofort, oder wir sehen es anders. Aber im Prinzip ohne diese Rückmeldung bleiben wir ja blind für die ganzen, ja, die ganzen Überlegungen, die ganzen Hintergründe, die andere mit sich bringen. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Und der andere ist, dass wir relativ stolz sind auf das, was wir tun, oder sogar sehr stolz. Und jetzt zu sagen, also wir sind voll fair, wir sind voll cool, wir zahlen die allerbesten Löhne und es gibt den besten Kaffee. Also das möchte ich gar nicht sagen, da kann ich mich, also das fühlt sich furchtbar an, mich da irgendwie auch so eigentlich gewalttätig sprechen zu hören. Und insofern sagen wir einfach nur, so ist es. Und dann bildet ihr selbst ein Urteil. Ne? Das ist, auch wenn jetzt unsere Löhne vielleicht vergleichsweise hoch sind, würde ich gar nicht sagen, wir zahlen voll die guten Löhne. Wir zahlen vielleicht mehr Löhne, wie man so woanders bekommt, wenn man Mindestlohn bezahlt wird und trotzdem irgendwie, ne, einen anstrengenden Job hat. Aber im Vergleich jetzt zu einem Bankangestellten sind unsere Löhne relativ schlecht. Also das wollen wir auch irgendwann vielleicht, also da wollen wir auch noch weiter nach oben wachsen können. Insofern ist, glaube ich, so eine Aussage auch, wir zahlen voll die guten Löhne gar nicht, also die hat gar keine Substanz, sondern wir können nur sagen, das ist gerade das Lohnniveau, das wir haben, und kann jeder sich das angucken.
Auch ganz süß, in Tübingen selbst liefert ihr den Kaffee sogar mit dem Fahrrad aus. Also auch das ist ziemlich nachhaltig. Aber insgesamt, finde ich, muss man natürlich beim Thema Kaffee da kritisch bleiben und sagen, wie nachhaltig kann das als Thema überhaupt sein, als Produkt? Wie geht ihr damit um?
Mhm. Gute Frage. Völlig nachhaltig geht leider nicht. Ne? Also Wer lebt, stört, ist irgendwie, es ist so. Das heißt, mit jeder Tasse Kaffee, die ich trinke, oder mit allem, was ich konsumiere, habe ich irgendwelche Auswirkungen. Klima, ich kann es nicht total kontrollieren, wer steckt jetzt dahinter, wer hat aus welchem Strom wurde irgendwas hergestellt. Ich kann es nicht letztendlich kontrollieren. Das heißt, man muss das leider in Kauf nehmen, dass auch alles negative Auswirkungen hat. Was jetzt bei uns mit dem Kaffee ist, ja, er kommt aus irgendwie weit weg, wird per Schiff geschifft, hoffentlich bald auch mit See geschiffen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das irgendwie auch genau die Spezialitäten Kaffees, die wir haben wollen, oder zumindest eine ausreichende Auswahl, auch per Segelschiff über den Ozean kommen. Dann ist es auch keine verderbliche Ware wie Mangos, also eine Flugmango aus Peru ist schon eine andere Hausnummer wie jetzt Grünkaffee, also Rohkaffee. Das ist auch völlig richtig. Und für was wir aber auch stehen, ist so eine Slow-Food-Mentalität. Das heißt, trink mal irgendwie einfach, weil es Spaß macht, 12 Kaffees am Tag im Pappbecher und einfach nur, weil du gerade richtig durstig bist und irgendwie runtertrinken, dann ist er doch ein bisschen kälter geworden, als du es wolltest und dann kippst du ihn wieder raus. Das machen wir eben nicht, sondern wir nehmen uns wirklich Zeit für jede Kaffee, die wir trinken und auch für die Zubereitung, und das transportiert sich auch tatsächlich, ohne viel darüber zu sprechen, das transportiert sich auf unsere Kundinnen und Kunden, und das heißt, die nehmen sich Zeit fürs Trinken. Das heißt, im Zweifelsfall konsumieren die vielleicht dann einfach auch weniger und dafür aber mit mehr Aufmerksamkeit. So.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wie nachhaltig ist, kann Genuss sein. Und ich glaube auch, dass man über die bewusste Erfahrung, das bewusste Konsumieren und die Reduktion des Konsums einfach als Konsument, also ihr macht schon einen mega guten Job und ich als Konsument kann meinen Teil dazu beitragen, dass ihr oder dass die ganze Sache auf eine gewisse Art und Weise so weit wie möglich als Genussmittel nachhaltig ist.
Ja, ja. Ja. Und es ist halt immer eine graduelle Sache, ne? Es geht weder 0 noch 100. So, man muss sich irgendwie, jeder muss sich selbst da einrückeln, wo es für einen persönlich passt. Ja.
Eure verschiedenen Kaffees und Espressos haben super schöne Namen und die werden oft nach den kooperativen Farmen oder auch Farmerinnen benannt. Mein Highlight ist auf jeden Fall der Filterkaffee Don Primitivo. Den finde ich ziemlich gut. Den würde ich allein wegen dem Namen schon trinken wollen.
Ja.
Wie nah seid ihr denen? Also kennt ihr die persönlich? Seid ihr mal vor Ort gewesen? Oder wie sind da eure Auswahlverfahren für die einzelnen Cafés?
Vor Ort waren wir nicht. Also ich bin früher in meinem alten Berufsleben sehr viel geflogen. Da war ich noch nicht so aware bezüglich der ganzen Klimakatastrophe. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr fliegen. Das heißt, ich werde vermutlich auch nie in einem Ursprungsland sein, wo Kaffee hergestellt wird. Ich war früher im Ursprungsland, habe da aber keine Kaffeefarmen besucht. Das war, bevor ich überhaupt in diese Kaffeewelt eingetaucht bin. Und jetzt für uns als Rösterei, wir haben jetzt im ersten Jahr gute 7 Tonnen Rohkaffee geröstet. Das ist total unverhältnismäßig, dass wir jetzt da ins fliegen. Was wir aber machen, oder was wir sind sehr im engen Kontakt mit den Kaffeeimporteuren, die wiederum in sehr engen Kontakt mit den Kaffeefarmern sind. Und manchmal, also nicht mit allen, aber mit vielen, chatten wir, telefonieren, WhatsAppen, so. Das heißt, die sind uns nicht fremd. Ich würde fast sogar wetten, dass die meisten auch wissen, also uns kennen als Südhang. Das heißt, die haben jetzt nicht unendlich viele Kunden. Das heißt, wir sind denen auch auf jeden Fall ein Begriff. Das heißt, insofern ist es kein anonymes Verhältnis zu den Kaffeefarmerinnen. Und wir haben ein sehr großes Vertrauen zu unseren Kaffeeimporteuren. Die kennen wir. Die 2 davon wohnen direkt um die Ecke. Das sind eigentlich Freunde von uns. Insofern, und die haben natürlich nicht nur uns als Kunde, sondern relativ viele Röstereien. Und da ist es wieder was anderes, dass die dann irgendwie durch die Welt reisen und ihre Farmen besuchen.
Das heißt aber nicht, ihr arbeitet mit so einem ganz großen Rohkaffeehändler zusammen, sondern ihr habt da schon Leute, die ein bisschen spezialisiert sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten zusammen mit Raw Material. Das ist ein relativ großes Unternehmen. Die sind aber für mich irgendwie ein ganz schönes Vorbild für faires Wirtschaften. Also die haben keine Gewinnabsichten. Alle Gewinne, die sie einstreichen, gehen, glaube ich, zu 100% in Dinge, die vor Ort helfen, soziale Projekte, infrastrukturelle Bildung. Von denen beziehen wir viel Kaffee. Dann beziehen wir Kaffee von Blood Coffee. Das ist im Prinzip der Rohkaffee-Importeur von Elbgold aus Hamburg. Dort hat Robin sein Handwerk gelernt. Das heißt, es sind seine ehemaligen Chefs und seine ehemalige Chefin. Da besteht natürlich auch irgendwie eine Vertrauensbasis, weil er irgendwie 10 Jahre mit denen schon zusammengearbeitet hat und dann so, na, es gibt noch ein paar weitere kleine und noch die dritten, die von dem am meisten beziehen, das ist ein Kumpa und das sind 2 Jungs, die wohnen in Tübingen. Der eine wohnt, glaube ich, 70 Meter vom Südhang entfernt, der andere 150 Meter vom Südhang. Das heißt, jeden Tag, bevor die zur Arbeit gehen, kommen sie zum Kaffee und wenn sie von der Arbeit nach zurückkommen, kommen sie auch noch zum Kaffee vorbei. Also wir kennen die richtig gut, nicht nur als Kunden bei uns im Kaffee, sondern eben auch als Freunde, mit denen man viel unternimmt. Das sind unsere Rohkaffee-Importeure.
Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil also Spezialitäten-Kaffee-Röstereien werben ja ganz gerne immer mit dieser Direct-Trade-Geschichte, ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar mit dem Bio-Siegel, weil nicht jeder kleine Röster kann ja da seinen eigenen Container Rohkaffee irgendwie nach Deutschland schiffen lassen und da in Eigenregie importieren, oder?
Ja, ja. Ich meine, ich muss auch immer sagen, ich kann immer nur für mich reden. Also ich habe für mich entschieden, vielleicht ändert sich das auch noch. Ne? Ich möchte vielleicht meinen Kindern auch die Welt zeigen oder sie begleiten, während sie die Welt kennenlernen. Aber eigentlich bin ich gerade so, dass ich nicht mehr fliegen möchte. Als Robin weiß ich nicht, ob er das auch so streng sieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da nicht so, also dass ihm das nicht so sehr wichtig ist wie wir. Das heißt, es kann gut sein, dass er dann sagt, ja gut, ich würde jetzt schon gerne zum Beispiel von unserem Café Muyu, also das ist unser am meistverkaufte Espresso, fast die Hälfte unseres Kaffeesvolumen ist praktisch Muyu, dass er sagt, ja komm, ich möchte auf jeden Fall mal nach Peru fliegen und die Kooperative persönlich kennenlernen, das wäre auch total naheliegend. Das heißt, es kann schon auch passieren, dass wir da sehr direkte Kontakte haben werden, aber dann wahrscheinlich nicht von meiner Seite begleitet.
Und neben diesem persönlichen Kontakt und eben auch dem engen Verhältnis zu euren Händlern, wie steht ihr denn zu diesen verschiedenen Labels und Siegeln, die es so in der Branche gibt? Also gerade in der Kaffeebranche ist ja Fairtrade zum Beispiel immer heiß diskutiert als Label. Wobei viele Endkunden, glaube ich, genau darauf schauen im Supermarkt, wenn es darum geht, sich für eine Tüte zu entscheiden.
Ja, ja. Also dazu geht es mir auch. Ich kaufe zum Beispiel einfach nur beim Bio-Supermarkt. Dann mache ich mir das Leben auch leicht. Ne? Dann habe ich so einen Vertrauensvorschuss und denke, das passt irgendwie alles. Dann merke ich, ups, die Äpfel kamen jetzt doch aus Argentinien. Warum kaufe ich die eigentlich auf dem Markt? Dann sind sie zwar nicht Bio, aber sie kommen irgendwie vom Feld daneben an. Ne? Aber dann gehe ich auch oft den einfachen Weg und glaube da einfach diesem Siegel. Im Prinzip möchten wir die Vielfalt der Kaffeesorten abbilden. Das heißt, wir haben viele Microlots, also da erntet jemand 3 Säcke Kaffee und die haben wir einfach. Also von diesem Hang, diese 3 Säcke, die gibt's nur bei uns. Und es sind so kleine Unternehmen, Familienunternehmen, die können sich so eine Bio-Zertifizierung auch überhaupt nicht leisten. Und was die vor Ort machen, na klar, das kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen durch Zertifikate, aber was die machen, ist irgendwie weit, weit darüber hinaus, was man irgendwie jetzt mit einem Bio-Zertifikat machen würde. Also Pestizide oder sowas, das kennen die gar nicht. Und die haben also Preise und ein Verständnis für ihr Boden, dass es selbst wenn man, also das würde gar nicht in deren Sinn kommen, jetzt da den Boden mit Pestizide zu behandeln. Bei solchen Fragen bin ich halt auch nicht vor Ort. Ne? Das heißt, da kann ich auch nur das sagen, was dann weiter gesagt wurde, ne? Da transparent und ehrlich zu sein. So, das ist die Bio-Ecke und die Fairtrade-Ecke. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, alle Cafés, die wir eingekauft haben, nachzufragen, was bekommt denn eigentlich die Instanz, die auch bei Fairtrade als Fairtrade-Mindestpreis herangezogen werden kann. Ne? Wenn es ein großes Unternehmen ist, dann gibt es ja zig Zwischenhändler. Die Farmer pflücken die Kirschen, irgendwann werden sie weiterverarbeitet, vielleicht dann zu einer Kooperative, dann geht sie noch zu einer größeren Einheit und irgendwann wird sie von irgendjemand gekauft und man sagt, okay, an dieser Stelle braucht man einen gewissen Mindestpreis, um irgendwie Fairtrade zertifiziert werden zu können. Und da liegt aktuell global, da gibt es keine Unterscheidung, bei 1,40 Dollar pro Pfund Rohkaffee. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal alle Kaffees bei uns zu verfolgen, was an der Stelle der Preis ist und wir sind dabei weitem drüber. Also Faktor 3, Faktor 4, Faktor 2,5 so. Insofern sind wir nicht Fairtrade zertifiziert, aber wenn man jetzt alleine auf diesen Preis schaut, ist es eine ganz andere Hausnummer. Und auch, dass es eben halt bei uns tatsächlich einfach einen Zwischenhändler gibt und nicht irgendwie weiß nicht, 9 oder so, die alle ihr Stückchen abhaben wollen. Das heißt, da kommt dann dementsprechend auch weniger Instanzen auch mehr an.
Wie oft müsst denn ihr eure Kaffeepreise irgendwie erklären gegenüber Konsumenten oder Einkäufern?
Selten.
Okay, cool. Ja. Also habt quasi so ein Klientel, was weiß, was bewusst zu euch kommt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele erschreckt. So, man kennt dann irgendwie, man kann für 10 Euro ein Kilo Espresso kaufen, so im Supermarkt, sogar mit Bio-Zertifizierung bei Aldi. Und dann zahlst du halt, wenn du das günstigste bei uns kaufst, 36 Euro für ein Kilo. Vielleicht kommen die einfach gar nicht rein. Wir kamen da einfach noch nicht ins Gespräch mit denen, aber alle, also ich habe da noch, wir müssen da keine Überzeugungsarbeit leisten.
Okay. Ja. Also ich meine, Tübingen ist jetzt auch keine Stadt wie Berlin oder München, so dass man sagt, okay, wundert mich gerade, mich freut es, dass es einfach so gut ankommt. Wie ist denn die Kaffeekultur in Tübingen? Also vielleicht, das würde mich tatsächlich nochmal interessieren und vielleicht auch perspektivisch, wie siehst du die Entwicklung der Kaffeekultur und vor allen Dingen der Preisentwicklung, wenn wir gerade bei Punkt Fairtrade und Bio sind, in Zukunft?
Ja, bevor ich noch auf Tübingen eingehe, vielleicht, also wir haben eigentlich drei Vertriebswege, so einmal, das sind unsere Kunden, die kommen zu uns in den Laden und nehmen ein Päckchen Kaffee aus dem Regal, das sind die Tübinger. Also wenn man jetzt dann das Biotop Tübingen sich anschaut, dann kann man da ein bisschen was lernen. Aber wir haben natürlich auch viel über den Webshop. Also Privatkunden, ne, die kommen von überall her. Vielleicht auch aus Regionen, die dann doch ein bisschen preissensibler sind. Und dann haben wir auch einen recht großen B2B-Bereich. Das heißt, jemand kauft unsere Beutel und stellt die sich in den Laden und verkauft sie weiter. Das ist natürlich auch eine andere Preissensibilität. Oder jemand kauft unsere Bohnen in so großen Tonnen, die man wieder zurückgeben kann, die dann ausgeschenkt werden. Also im Prinzip muss man die drei Sachen so unterscheiden und dann über sich zu überlegen, sind die Leute so preissensibel oder nicht. Und in Tübingen, glaube ich, da haben wir das Glück, dass es dass die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen sind gegenüber Neuem, sehr informiert sind und auch bereit sind, ja, für Qualität oder für Ökologisches oder für Faires auch Geld auszugeben. Ja. Das glaube ich auch wenn viele Studenten sind, doch eher ein sehr, ja, doch tendenziell eher ein wohlhabendes Publikum, ein sehr aufgeklärtes Publikum. Und auch Leute, die dann sagen, ja gut, dann kaufe ich halt, und dann trinke ich da bei euch halt nur zweimal in der Woche ein Cappuccino und nicht jeden Tag. Ja, das gibt's natürlich auch.
Wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag?
Eigentlich so. Ich trinke morgens einen Filterkaffee, mittags trinke ich nochmal einen und so, bevor ich gehe, trinke ich dann noch irgendwie was mit Hafermilch. So drei.
Weil die Zahl, genau, finde ich ja auch immer Wahnsinn, dass die Deutschen ja im Durchschnitt irgendwie pro Jahr mehr Kaffee trinken als Wasser. Also das finde ich ja auch immer so.
Ja, das ist krass, Zahl, ne? Ja, und auch der ganze Kaffeemarkt ist, also der Umsatz durch Kaffeegetränke ist höher als der Umsatz durch Softgetränke, also wie Cola und Co. Das ist schon ein großer Markt, ne, der da so, wo sich alle möglichen von Starbucks über Chibo und auch so Südhang eben rumtummeln. Genau. Und noch die Preissensibilität auf B2B-Seite, auf die einzugehen. Es gibt, finde ich, eine ganz einfache Rechnung, wenn du ein Cappuccino machst und du dein Röstkaffee kostet jetzt wie bei Aldi irgendwie Bio 10 Euro das Kilogramm, dann hast du 10 Cent ungefähr Röstkaffee-Einsatz in deinem Cappuccino. Das heißt, wenn du den irgendwie trinkst bei irgendeinem Kaffee, dann haben die, das heißt irgendwie, was weiß ich, 3 Euro für den Cappuccino, dann waren da 10 Cent Kaffee-Einsatz drin. Und wenn du den bei uns kaufst, dann zahlst du halt vielleicht 22 Euro. Dann sind halt 12 Cent mehr Einsatz, aber es ist ein Kaffeegetränk. Also ich glaube, die Gastronomen oder die Leute, die das blicken, also sobald man es blickt, ist man da schmerzfrei. Weil das sind 12 Cent für ein Item, das ja eigentlich ein Kaffeegetränk ist. Also eigentlich das wichtigste Bestandteil. Ja.
Wir haben gerade schon davon gesprochen, wie viel Kaffee du trinkst am Tag. Ihr sprecht aber auf eurem, ihr sprecht von Genuss und Augenblick und wollt Leben mit Lebendigkeit füllen. Was bedeutet für euch eigentlich Kaffee trinken?
Ja, für euch, ja, also ich bin da ja irgendwie erst reingeschlittert. So, ich habe vor 2 Jahren erst irgendwie, oder vor 3 Jahren erst gehört, dass sowas wie Spezialitätenkaffee gibt. Das heißt, ich bin da noch relativ neu dabei. Die Liebe ist praktisch neu entdeckt, aber alle anderen, die da bei uns sind, die sind schon von, ich weiß nicht, ne, aber gefühlt das ganze Leben so dreht sich da um Kaffee. Das heißt, die unsere Leute, die da irgendwie arbeiten, die rufen sich sonntags irgendwie gegenseitig an, weil sie gerade privat zu Hause irgendwie einen neuen Kaffee aufbrühen. Und es irgendwie passt was nicht so ganz. Und dann überlegen sie sich gegenseitig, ob irgendwie der Mahlgrad oder irgendwie Luftfeuchtigkeit oder das Wasser nicht passt, dass irgendwie, wie man dann noch irgendwie privat noch irgendwas tweaken können. Also das ist dann einfach schon, macht Spaß und auch einfach wichtig, so sich da voll einzutauchen in dieses, das Beste rausholen und dann eben auch richtigen Genuss zu haben. So für Außenstehende, und ich bin doch so ein bisschen so ein Außensteher, es ist oftmals ulkig, aber auch eine richtig schöne Sache. Also man sieht, es ist dann einfach richtig ein Herzensanliegen. So. Mir schon auch mehr, ich drifte da auch mehr rein und das ist für mich auch total bereichernd, weil ich eher, ich bin eher so ein Stresshari, mache alles relativ schnell, effizient und schnell und dann das Nächste und Pausen sind nicht so meins. Und dann irgendwie zu erfahren, dass so ein Kaffee, wenn der kälter wird, sein Aromaspektrum ändert. Das zwingt mich dazu, einfach irgendwie für so ein Filterkaffee 6-7 Minuten mehr Zeit zu nehmen, weil es schmeckt einfach tatsächlich anders und das macht dann auch, also ist für mich fast schon so eine, Meditationshilfe.
Ja. Also A, das und B, ich, also dieses Nerdy-Ding, kann man halten, was man möchte, aber es ist halt schon so ein bisschen auch eine Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die Leute da haben. Also ich war in Sumatra ein paar Mal und habe gesehen, wie die dort das Zeug pflücken, wie das wächst. Und da sollte man aus jeder Bohne tatsächlich das Optimum an Geschmack rausholen und eben die Wertschätzung nehmen.
Ja, die Erfahrung, die du gemacht hast, die wollen wir auch noch transportieren. Wir haben ja so eine eigene Zeitung und das wird mal ein Thema sein, vielleicht der übernächsten oder überübernächsten Ausgabe, dass man im Prinzip so ganz nüchtern die Zeiten und die Hände aufschreibt, die dafür nötig sind, dass du meinetwegen einen Espresso-Shot hast. Wie viele Hände, wie viele Minuten wurden selektiert, wie viele Bohnen waren denn das, so wie viele, und dann schlackert man ein bisschen mit den Ohren und denkt, ups, so, das werde ich jetzt nicht so schnell runter trinken, das ist irgendwie Ausdruck mangelnden Respektes jetzt, wo ich es weiß.
Ja, voll. Ja. Nee, also wie schnell hat man so einen kalten Espresso mal in sich reingeprügelt? Und es kann eigentlich so viel mehr.
Ja, oder wie schnell hat man Espresso in der Hand und wenn es den gerade wie bei uns umsonst gibt für die Mitarbeiter, wie schnell hast du den in der Hand und dann sprichst du doch über was Spannendes und dann merkst du, oh, jetzt ist es aber kalt geworden, dann kippt man ihn weg. Und sobald man, ich glaube, das verinnerlicht hat, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Expertise, macht man das nicht mehr. Also da tut es allen, die bei uns arbeiten, würde das wehtun, wenn man unnötigerweise was verhunzt. Und nicht nur wie viel Arbeit, sondern auch tatsächlich wie viel Passion. Also die Kaffeefarmerin, den Einblick, den ich da hatte, das sind eher so Spezialitätenwinzer. Also die haben nicht einfach irgendwie so einen Acker und schmeißen da irgendwas drauf und dann wächst da was und dann wird was gepflückt, sondern also die wissen richtig, was sie tun. Das ist ein Kunsthandwerk.
Und meinst du, dass diese Szene von den Spezialitätenröstern, also es ist ja nach wie vor am Markt eine Nische, aber glaubst du, dass die schon eine Vorreiterstellung haben könnten, auch für die Industrie? Also das hofft man ja in vielen Sparten, dass man sagt, vielleicht schauen die sich schon auch noch was ab?
Ja, auf jeden Fall. Das weiß ich auch tatsächlich von, man kennt ja viele Leute, die dann Leute kennen oder auch ne, die, weil in den großen Kaffeehäusern oder ne, wie Chibo oder arbeiten und die haben schon Respekt vor dieser Bewegung und versuchen sich da irgendwie zu positionieren und machen da irgendwas, ne? Um das abzufangen, wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gehen, dass so ein großes Unternehmen im Prinzip sich so einen Mantel anzieht, dass man auch ne, in 15 Kilogramm Chargen röstet, wenn man irgendwie auf die jeweilige aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingeht, dass das Beste ist. Das wird nicht funktionieren, aber da sind die, glaube ich, auch ratlos, wie man da Schritt halten kann. Und ich glaube, Deutschland ist da relativ weit hinten. Also wenn man sich sowas Australien zum Beispiel anschaut, dass die Kaffeequalität einfach oder die Kultur ist schon so weit fortgeschritten. Das heißt, da muss man nur einen Blick hinwerfen und sieht dann, wohin die Reise auch in Deutschland gehen wird.
Genau, sprich, der Kaffeekonsum wird vielleicht auch so ein bisschen weiter runtergehen oder beziehungsweise vielleicht eine Frage noch zu diesem Wasser-Kaffee-Ding. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gehört tatsächlich, also beziehungsweise von Maria zur Recherche schon. Wie kommt denn, also Kannst du dir das erklären, wie sowas zustande kommt? Also ich trinke jetzt 2 Liter, 3 Liter Wasser, das ist auch geschuldet der Temperaturen da draußen. Wie man das irgendwie ins Verhältnis bringen kann in Deutschland.
Wie meinst du das Wasser-Kaffee-Ding?
Dass wir mehr Wasser trinken als Kaffee. Nee, mehr Kaffee als Wasser, so rum.
Genau. Ach, das weiß ich gar nicht, ob da bin ich jetzt kein Ernährungsspezialist. Ich merke, ich sollte mehr trinken, als ich trinke. So, also an ganz normalen Wasserflüssigkeiten. Das ist, ich glaube, gerade sagte ich ja vorhin schon, ich bin da eher so der stressige Mensch, der irgendwie es liebt, sportlich zu arbeiten, da vergesse ich das einfach. Das heißt, ich habe da so eine ganz, also einen unserer Mitarbeiter, der ist richtig fürsorglich, der stellt mir immer so eine Wasserkaraffe auf den Tisch und dann ist die auch weggetrunken relativ schnell und dann kommt die nächste drauf. Ich glaube, ohne diese Fürsorglichkeit, so fast mütterlich, würde ich viel zu wenig beim Arbeiten trinken, ja.
Das ist eine super Überleitung zu unseren Future-Fragen. Nachdem du ja das Trinken regelmäßig scheinbar vergisst, wir hoffen, du kannst dich daran erinnern, was du als letztes gegessen hast.
Ja, habe ich. Kenn ich genau. Ein Käsebrot.
Ein Käsebrot. Wir alle lieben Käsebrot und Käsebrot wird auch viel zu wenig gegessen. Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
Hafermilch.
Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern?
Innehalten, Pause machen.
Das sollte ich auch manchmal. Hast du zum Thema Zukunft, Ernährung oder Kaffee noch einen medialen Tipp, Buch, Podcast, Video, Film?
Ja, tatsächlich ein richtig medialen Tipp. Ein Medium ist ja ziemlich weit gefasst. So. Ich bin ein bisschen medienskeptisch, was so alles mit Strom zu tun hat. Ich habe neulich entdeckt, junge Weintriebe, wenn die so austreiben, die kann man einfach abzwicken und essen. Und das schmeckt abgefahren. Das schmeckt so leicht säuerlich, süßlich und beim ersten Bissen ist es fast so wie so ein Center-Shock, falls ihr das kennt, dieses... Ja.
Wir sind Kinder der 90er, ja.
Und dann, aber dieses Krasse wird relativ schnell abgefedert und dann schmeckt es super erfrischend, so wie Richtung Schnittlauch. Und das habe ich neulich entdeckt, als ich mit meinem Schwager joggen war. Der hat das einfach gegessen und dachte, was machst denn du? Und dann habe ich es auch probiert. Und im Prinzip ist das ja für mich so eine Bereicherung, wirklich nachzuschmecken und zu gucken, was bringt denn eigentlich, was gibt denn die Natur eigentlich her? Auch, ne, vorher haben wir über Kaffee gesprochen, der kommt von so weit her, ja, stimmt. Über den Kaffee habe ich gelernt, das wirklich hinzuschmecken. Ah ja, wie schmeckt es der Kaffee? Welche Geschmacksnuancen hat er? Und diese Fähigkeit oder ne, die Veranlagung dann auch jetzt genau hinzuschmecken, die hat mich jetzt voll geflasht, als ich diese Weintriebe gegessen habe. Das war für mich voll das Erlebnis. Also dieses Medium, das kann ich allen empfehlen. Jetzt ist gerade die richtige Zeit.
Ja, absolut. Die Natur als Medium finde ich sehr, sehr, sehr spannenden Gedanken. Sollte ich bei Gelegenheit auch mal verfolgen. Und die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
Hi, du hast die Frage gerade mit so einem leichten Lächeln gesagt und tatsächlich ist das die Frage, die mir schlaflose Nächte bereitet, tatsächlich. Mitunter verfalle ich dann in so einen Aktionismus und möchte mit Süd sagen, ja, wir haben da irgendwie viel vor, ne? Wir möchten die Umsatzsteuerungerechtigkeit angehen, dass Hafermilch mit 19% besteuert wird und Kuhmilch mit 7%. So, dann denke ich, ja, mir ist es noch zu retten, wir müssen einfach nur richtig und ich auch. Ich muss einfach Verantwortung übernehmen. Und manchmal kippt es dann so ab in, nee, so, ich habe jetzt Kinder, die werden auch Kinder haben und für irgendwie, ist, spätestens für die wird es ziemlich scheiße. Und das kippt dann so Richtung depressive Verstimmtheiten ab. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du mich fragst, ist die Welt noch zu retten, wird die Antwort anders ausfallen. Aber die wankt so zwischen diesen zwei Extremen. Ja, aber wir haben es im Griff, so. Und, nee.
Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für deine Insights, also vor allen Dingen ins Kaffeebiss auch in Südhang und auch zu der Thematik, also Medium, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Cool,
gerne. Jetzt danke euch auch.
Unbedingt mal auf den Weintrieb rumkauen.
Ja, das ist... Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.